Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 125. Episode. Es ist wieder Freitag, also Podcast-Tag, der 17. Januar 2025. Ich heiße Tobias Weckenbrock und ihr habt mich sicher hier schon mal gehört. Und wenn nicht, dann freue ich mich noch mehr, dass ihr uns für eure Ohren ausgesucht habt. Wir, das sind übrigens das Redakteurs- und Reporterteam der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Wir berichten also täglich über das, was in der Stadt so passiert. Wir recherchieren und schauen ganz genau hin, was die Menschen in Castrop-Rauxel bewegt und was sie ärgert. Hier im Podcast geben wir einmal in der Woche einen Einblick in unsere Arbeit. Und das jetzt schon seit 2 Jahren. Dafür habe ich euch jetzt wieder ein paar Kurznachrichten mitgebracht und danach 2 Gesprächspartner. Und davon ein Neuling. Naja, und Veranstaltungshinweise fürs Wochenende habe ich für euch auch zusammengetragen. Wir legen los. Insolvenzverfahren. Zweirad Schmitz war selbst initiativ geworden. Als Geschäftsführerin Gertrud Schmitz feststellte, dass ihr Unternehmen an der Maasstraße Minus statt Gewinne macht, da meldete sie im Herbst ein Insolvenzverfahren an. Und jetzt, seit dem 1. Januar, ist es eröffnet. Seit der Anmeldung schon wird sie vom Insolvenzverwalter Thorsten Kapitza beraten, um auf Dauer wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Es gab einen größeren Abverkauf mit Rabatten, das heißt also günstigere Fahrräder. Ein Lager hat das Unternehmen inzwischen schon aufgelöst und im März hoffen jetzt Gertrud Schmitz und Herr Kapitza auf eine erfolgreiche Gläubigerversammlung, wo es also nochmal darum geht, ob es Geld gibt von einigen Leuten. Und naja, dann hoffen sie darauf, dass es weitergehen kann mit dem bekannten Fahrradgeschäft an der Maasstraße. Verleihung. 21 Menschen aus Castrop-Rauxel haben wir in den vergangenen Wochen intensiv und ganz genau vorgestellt. Das hat auch einen Grund, denn wir haben darin dargestellt, was sie tun in Castrop-Rauxel. Dabei kam sehr, sehr viel Gutes zusammen und das hat richtig Spaß gemacht. Tolle Geschichten, die ihr alle auf rn.de inzwischen frei zugänglich nochmal nachlesen könnt. Die 21 Menschen taugen in ihren Ehrenämtern allesamt für uns als Vorbilder. Aber jetzt dürfen wir, also die Leser, also auch ihr, abstimmen. Welches dieser Engagements ist eurer Ansicht nach am wertvollsten? Wer also verdient am meisten die Ehrennadel der Stadt Castrop-Rauxel? Bei unserem Voting, das Dienstag gestartet ist, sind schon überwältigend viele Stimmen eingegangen. Bis Dienstag ist das Abstimmen noch möglich, also eine Woche lang. Und den Link dazu findet ihr, wisst ihr schon, wie immer in unseren Shownotes unter dem Podcast. Kirche. 115 Jahre hat die Petrikirche an der Wartburgstraße auf dem Buckel und seit Ende 2023 ist sie keine richtige Kirche mehr, weil sich ja die Kirchengemeinde von dieser Kirche getrennt hat. Die ist verkauft worden an einen Investor und jetzt ist auch klar, an wen. Es ist Thomas Madajewski aus Wanne-Eickel und der hat der Kirchengemeinde versprochen, sie in gute Hände weiterzugeben. Und zwar deutet sich jetzt an, dass er wohl 3 Favoriten in einem großen Interessentenkreis für den Verkauf dieser Kirche hat. Darunter soll ein Pflegedienst sein, der möglicherweise dort Hospizpläne umsetzt. Darunter soll auch ein privater Theaterbetreiber sein. Was es nicht wird, hat uns der Mann gesagt, ist eine Kletterhalle oder eine Eventlocation für riesige Hochzeiten. Mehr dazu lest ihr wie immer auf rn.de/castrop. Verfassungsklage. Die einstweilige Verfügung gegen den Verkauf des Wandkalenders Castrop-Rauxel 2025 von der Castroper Leselust und von Fotograf Peter Hoffmann ist nun in der höchsten Instanz gelandet. Anwalt Jan Fröhlich aus Berlin hat für den Künstler Jan Bormann Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. Das Landgericht und das Oberlandesgericht hatten die Verfügung schon zugunsten von Buchhändlerin Thielker und Hoffmann abgelehnt. Aber Jan Fröhlich geht weiter und hat nun auch einen weiteren Verlag abgemahnt, der ein anderes Foto vom Bormann-Kunstwerk, also der Schweriner Sonnenuhr auf der Halde, veröffentlicht hat. Bormann will einfach sein Urheberrecht geltend machen. Jetzt geht es aber zu den Hauptthemen dieser Woche. Wir haben das Thema Cannabis, wir haben das Thema Fußball, wir haben das Thema Zerstörungswut und wir haben das Thema Pflege. Und damit fangen wir jetzt an. Ich freue mich heute ganz besonders auf diese Ausgabe, weil wir ein neues Gesicht bei uns in der Redaktion haben. Und wie das so ist, wenn jemand neu ist, darf die Person sich einmal kurz selbst vorstellen.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, sorry.
Ich bin Tabea. Ich bin jetzt hier als Volontärin für 3 Monate in Castrop-Rauxel und durfte jetzt schon so die ein oder andere Erfahrung hier machen und so ein bisschen reinschnuppern, was hier in Castrop-Rauxel so los ist.
Nur gute Erfahrung, oder?
Bisher nur gute Erfahrung.
Oh, gefährlich, gefährlich, Falle. Super. Tabea, du warst für uns tatsächlich auch schon reichlich unterwegs und wir sprechen heute über deinen Ausflug in die Altenpflege. Wie kam es dazu und was war das für ein Ausflug?
Ich habe tatsächlich über Luca und diesen Kontakt halt bekommen, dass uns jemand erzählen wollte, wie ist das in der ambulanten Pflege, also wie ist das ambulante Pflegedienst, den Pflegedienst halt auszuführen. Mhm. Und dann habe ich mich mit der Sandra, heißt sie, Sandra Zimienga, würde ich jetzt behaupten, dass sie so spricht, also Sandra Zimienga, gesprochen, wie sie zu diesem Beruf überhaupt gekommen ist, weil sie hat eine ganz besondere Geschichte so ein bisschen dahinter.
Okay,
also sie
warum?
Ist nicht ganz, ja, sie ist nicht ganz klassisch dahin gekommen. Sie war vorher Rechtsanwaltsgehilfin und hat sich dann erst 2016 so im Quereinstieg quasi dazu entschieden, in die Pflege zu gehen.
Also vom Schreibtisch, wo man viele Sekretariatsaufgaben übernimmt, viele Schreibaufgaben und telefonieren und so, zum
Knochenjob
Auto,
in der Pflege.
Knochenjob, okay. Ist es, wie ist dein Gefühl hinterher, wenn du sagst jetzt selbst Knochenjob, ist es ein Knochenjob?
Ich glaube, es so wie ich das wahrgenommen habe, ich habe viel mit ihr gesprochen vorher und durfte dann auch noch mitgehen zu einer Person, einer Patientin, die jetzt quasi diese Pflege in Anspruch nimmt von zu Hause aus. Ambulant bedeutet ja von zu Hause aus, also die Pfleger gehen zu ihr nach Hause. Mhm. Und man nimmt es schon so wahr. Es ist, glaube ich, sowohl emotional als auch körperlich anstrengender. Also sie hat auch davon erzählt, dass wenn sich die Patienten noch nicht so ganz in diesem Bereich auskennen und noch nicht so die Erfahrungen haben, wie das ist, wenn jemand nach Hause kommt, um sie zu pflegen, dass die eben sich vielleicht auch mal steifer machen und schwerer machen, weil sie eben Angst haben, diese Hilfe anzunehmen. Mhm. Und dann ist es gleichzeitig natürlich emotional auch ein bisschen anstrengender, weil man ja die Menschen so ein bisschen dahin führen muss und denen auch manchmal das Schamgefühl nehmen muss, wenn man zum Beispiel hauswirtschaftlich auch hilft oder grundpflegerisch beim Duschen oder sowas.
Und das macht die Pflegerin alles. Was war so für dich das Eindrücklichste, als du jetzt wirklich mit dabei warst? Ich nehme jetzt mal an, beim Duschen wirst du nicht dabei gewesen sein, aber was bleibt so bei dir hängen nach diesem Hausbesuch?
Ich glaube, am meisten hängen geblieben ist, dass sich die Patientin echt auf die Sandra gefreut hat. Es war so, sie war, sie hat schon sehnsüchtig gewartet, ach, du bist endlich da und ich freue mich, dass du kommst. Und soweit ich das mitbekommen habe und mir erzählt worden ist, war eben die Patientin vorher eher nicht so begeistert davon und ist auch erst seit kurzem dabei und hatte so ein bisschen die Ängste. Und dann hat sie das doch sehr angenommen. Und die Person brauchte halt eben eine Insulingabe und die war schon so bereit und setzte sich direkt in die Küche. Und es war alles, sie wusste genau, was passiert. Und das war total eindrücklich, dass diese Struktur, die dieser ambulante Pflegedienst für die auch irgendwie mitgebracht hat, auch geschenkt worden ist.
Okay, letztlich ist es dann ja wie, es kommt jemand zu Besuch, der allerdings dann natürlich auch ein paar Aufgaben erledigt, die man alleine nicht mehr schafft. Du hast jetzt von Insulin gesprochen, ist das nicht auch ein schwieriger Job, dass man erstmal auch Sachen lernen muss, die man als Rechtsanwaltsgehilfin vielleicht gar nicht wusste oder kannte?
Ich glaube, es ist einfach ein großer Unterschied. Also so wie sie mir das erzählt hat, wenn ich Rechtsanwaltsgehilfin bin, verrechne ich mich einmal und dann passiert im schlimmsten Fall nichts und die Person kann daran nicht sterben. Aber wenn ich Insulin falsch aufziehe, mich mal verrechnen sollte, dann kann das am Ende lebensbedrohlich sein. Und diese Verantwortung, die sie halt eben mitbekommt und ja auch so ein bisschen Druck, der dadurch da ist, ist, glaube ich, der größte Unterschied und das Stärkste und Schwierigste daran.
Okay, man hört so ganz oft, wenn man über ambulante Pflege hört oder generell auch stationäre Altenpflege, da ist viel zu wenig Zeit für die Leute, die da arbeiten. Die haben richtig Stress, haben Druck, müssen von einem Patienten zum nächsten hetzen. War das auch Teil eures Gesprächs? War das auch irgendwie Thema?
Es war Thema, tatsächlich. Es ist aber eher in der Hinsicht Thema gewesen, dass man versucht, von Patient zu Patient sich die Zeit zu nehmen, die man eben hat. Also man hat nicht super viel Zeit, weil natürlich die Patienten auch bestimmte Zeiten angegeben haben, wann sie kommen, also wann man kommen soll als Pfleger. Mhm. Aber die Zeit, die man hat, versucht man mit viel Ruhe und mit viel Aufmerksamkeit den Patienten gegenüber einfach zu regeln, dass die wirklich das Gefühl haben, man kommt gerne und man gibt ihm ja die Zeit, die sie halt auch mit einer anderen Person brauchen, weil sie die oft durch Angehörige einfach nicht mehr haben.
Du machst ja bei uns auch so einen Schreibtischjob mit viel draußen sein, ja. Allerdings. Ich weiß nicht, hast du schon jetzt darüber nachgedacht, vielleicht auch in die Pflege zu gehen oder was würde dich daran jetzt noch, weiß nicht, hindern? Also weil es vielleicht ja auch Sachen gibt, die nicht so cool sind wie das, was du jetzt vielleicht mitgebracht hast, wahrgenommen hast.
Ich glaube, mich persönlich daran hindern wäre das Emotionale, weil oftmals gibt es einfach bei vielen, die da in der Pflege sind, auch keine Angehörigen, die wirklich für sie da sind und man ist dann auch so eine emotionale Stütze. Mhm. Und ich glaube, mich würde daran hindern, rauszugehen und keinen zu haben, mit dem ich da so rüber reden kann. Und Sandra hat mir das zum Beispiel ein bisschen anders dargestellt. Sie ist total froh um ihr Umfeld in diesem Pflegedienst, weil sie da einfach mit den Leuten reden kann und danach sich immer nochmal zusammensetzt und sagen, hey, das ist mir heute passiert und wir können darüber reden. Und dann nimmt sie es halt eben nicht mit nach Hause. Und ich glaube, das wäre mein größtes Problem. Ich würde es mit nach Hause nehmen und mich würde es halt nicht, ich würde es halt nicht schaffen, den Abstand davon zu bewahren.
Musste sie, vielleicht so die letzte Frage, auch so eine richtige Ausbildung und Umschulung machen, also über 2-3 Jahre oder was musste sie dafür eigentlich lernen?
Also sie hat erst im Hauswirtschaftsbereich gearbeitet, also okay. 2016 übergeswitcht, sie ist einfach in diesem Hauswirtschaftsbereich gelandet und hat...
Okay, dann darf man aber eben keine medizinischen Dinge an den Patienten vollführen wahrscheinlich.
Sie ist erst durch den hauswirtschaftlichen Bereich, hat sie erst ihren jetzigen Chef kennengelernt, eben okay. Von diesem AVZ. Und der hat ihr dann gesagt, hey, mach doch mal die einjährige Ausbildung zur Pflegedienst, zum Pflegedienst,
Pfleger, Fachkraft, oder
Pflegedienst,
wie heißt
das? Fachkraft, würde ich sagen, ja genau, Pflegedienst, Fachkraft. Und dann hat sie ganz schnell gemerkt, damit kann man nicht so viel machen. Und dann ist sie in eine 3-jährige Ausbildung gegangen. Weil du darfst nur bestimmte Leistungen geben, je nach Ausbildungsgrad, den du halt eben gemacht hast. Und jetzt macht sie tatsächlich viele weitere Weiterbildungen. Sie hat zum Beispiel, macht sie jetzt eine Weiterbildung zur Wundexpertin, ist aber auch schon Hygieneexpertin und möchte jetzt sogar Pflegedienstleiterin werden.
Okay, also vielleicht verfolgen wir ja den Weg. Ich fände es total spannend, wenn du so ein bisschen dranbleibst. Du hast nur 3 Monate, aber lässt uns sicher auch den Kontakt da. Und ganz viel, das möchte ich an dieser Stelle auch empfehlen, sagen, liest man noch mehr über das, was wir jetzt besprechen konnten in deiner Geschichte. Du hast es wirklich schön als Reportage aufgeschrieben. Ist jetzt auch eher so die Kür, die journalistische Kür. Das heißt, man schreibt eigentlich einfach nur Fakten auf, sondern man beobachtet und versucht zu transportieren, wie eine Stimmung ist, wie sich was anfühlt, während man dabei ist. Also wirklich eine Leseempfehlung und ihr, liebe Hörer, wisst ja, wo ihr das nachlesen könnt auf rn.de und weil das für uns Arbeit bedeutet, ist da auch ein RN Plus davor. Also wir würden uns aber mega, mega freuen, wenn ihr einfach mal ein Probeabo abschließt, vielleicht genau auf diese Geschichte und dann bekommt ihr 30 Tage lang noch viel, viel mehr aus Castrop-Rauxel. Und jetzt machen wir einen Switch, weil jetzt machen wir einen Rollenwechsel.
Wir machen einen schnellen Rollenwechsel und zwar, Tobi, du warst... Wo warst du? Erzähl mal.
Ja genau, ich war auch unterwegs und zwar hat mich diesmal mein Navi nach Datteln geführt zu einer einigermaßen geheimen Adresse.
Ja, und zwar warst du im Cannabis-Club
genau.
Von Castrop-Rauxel.
Er hat mich eingeladen. Mhm.
Und was hast du da gesehen? Was konnte man da so ein bisschen, ja, erhaschen?
Ja, kurz zur Vergeschichte. Erhaschen, das war ja, oh Mann, das war ein Wortspiel, sensationell. Der ist in Datteln tatsächlich beheimatet, der hat eigentlich eine Immobilie auch in Castrop-Rauxel gesucht, aber eine gefunden in Datteln, das ist ja von hier jetzt nicht so mega weit, am Südring, die Hausnummer wird nicht verraten, weil die ein bisschen Sorge haben, dass sie möglicherweise irgendwie Einbrecher auf die Karte rufen könnten, wenn sie sagen würden, wo sie sind. Ja, der Cannabis-Club Castrop-Rauxel, der existiert jetzt seit fast 2 Jahren und darf tatsächlich seit Herbst oder Spätsommer 2024 selbst Hanfpflanzen anbauen und hat jetzt so eine richtige Kellerplantage und da war ich, das habe ich mir angeguckt.
Und was darf man damit jetzt? Also was machen die damit? Was ist überhaupt deren Idee gewesen dahinter?
Ja, letztlich basiert das Ganze auf einer Gesetzesnovellierung, die Freigabe des Cannabisanbaus in einem kontrollierten Rahmen, im Rahmen einer sogenannten Anbauvereinigung. Und darum gibt es so einen Verein, einen Club, einen richtigen eingetragenen Verein, in dem Mitglieder gemeinsam letztlich Hanf anbauen können, auch zum Konsum. Also letztlich ist ja der Konsum von Cannabis freigegeben worden, allerdings nicht der Verkauf zum Beispiel. Und es gibt sehr viele Orte, wo man nicht konsumieren darf, also kein Joint rauchen darf. Also ganz streng limitiert, aber eben legal.
Also wenn ich jetzt da hingehen möchte, um mir einen zu kaufen oder Gras zu kaufen, funktioniert oder funktioniert nicht?
Funktioniert nicht. Erstens weißt du ja gar nicht, wo du hin musst. Könnte ja aber sein, dass sich das irgendwann mal rumspricht. Der Schwarzmarkt funktioniert ja genauso. Also man weiß nicht eigentlich, es gibt keine Schilder, hier gibt es einen Dealer, sondern das spricht sich halt so dann in der Szene rum und jeder weiß, wo man in Castrop-Rauxel sein Gras bekommt. Beim Cannabis-Club Castrop-Rauxel kann eben nicht jeder hingehen. Das soll jetzt nicht die neue Dealerstelle werden, sondern dafür muss man Mitglied in diesem Verein sein. Man muss also letztlich eine Mitgliedschaft haben, das kostet für die Aufnahme 100 Euro einmalig und dann monatlich 20 Euro. Das heißt also, man muss erstmal anlegen, 20 mal 12, 240 plus 100, 340 Euro muss man gefühlt fürs erste Jahr auf den Tisch legen, dafür, dass man Mitglied ist. Und dann hat man immer noch kein Gras. Also das muss man dann kaufen. Allerdings darf der Club es nur an Mitglieder abgeben und maximal 50 Gramm im Monat. Also da gibt es ganz genaue Regeln und derjenige, der es dann als Mitglied erwirbt bei seinem Club, darf es auch nicht weiterverkaufen. Also er kann jetzt nicht sagen, ich kaufe jetzt für meinen ganzen Freundeskreis und gibt das denen dann ab. Man kann möglicherweise, weiß ich nicht so genau, gemeinsam konsumieren vielleicht und den Joint kreisen lassen, aber das ist schon streng reglementiert und ich finde auch deutlich strenger als zum Beispiel Alkohol.
Habe ich jetzt auch das Gefühl von dem, was du erzählt hast, aber was ich mich jetzt auch frage, ist so, ich gehe da rein und was sehe ich da? Wie sieht das da überhaupt aus? Du durftest ja dahin gehen und das wirklich angucken.
Genau.
Klingt ja super spannend und ja.
Ja, ist auch spannend. Also die machen Öffentlichkeitsarbeit über uns, muss man dazu sagen. Ich bin eingeladen worden von dem Vorstand, weil es ist auch verboten für den Club Werbung zu machen. Die dürfen also auch bei Social Media, halten die sich einigermaßen zurück. Die machen da jetzt nicht hier jetzt Mitglied werden, auf geht's. Das hat nämlich immer auch so einen Gesundheitsvorsorgecharakter. Auf der Website steht immer nur ab 18 und wir haben auch hier ein FAQ, die Gefahren und so von Drogenkonsum generell. Das ist alles auf der Website, das ist auch alles gesetzlich so vorgeschrieben. Aber sie versuchen halt über die Medien für sich Öffentlichkeit überhaupt herzustellen. Und dieser Cannabis-Club war auch sogar schon in der 20-Uhr-Tagesschau letztes Jahr. Also die haben einigermaßen Berühmtheit erlangt, weil sie der erste lizenzierte Club dieser Art im Ruhrgebiet sind. So, also im Ruhrgebiet, da sprechen wir ja von, weiß ich nicht, boah, wie viele Millionen, 10 Millionen noch mehr Einwohner hier im ganzen Ruhrgebiet. Und dieser Club ist der erste, der quasi diese Freigabe hatte. Und die haben dann jetzt über die Monate hinweg ihre Hanfpflanzen kultiviert in Kellerräumen, unterschiedliche Kellerräume. Gesundheit, wenn wir über Rauchen sprechen, muss erstmal rein können. In diesen Kellerräumen gibt es kontrolliertes Licht, das heißt, da sind Strahler aufgehängt, LED-Strahler, Matten über die komplette Hanfplantage letztlich, da sind Abluft und Ventilatoren, da ist eine geregelte Temperatur, die haben eine Bewässerungsanlage, also all das haben sie da installiert, keine Fenster, damit auch keine Insekten zum Beispiel reinkommen, keine Schädlinge reinkommen. Ich musste mir vor dem Betreten des Kellers so Überzieher über die Schuhe ziehen, also so ein bisschen echt klinische oder Laborbedingungen sind da hergestellt. Das Wasser, das sie nutzen, ist zwar Leitungswasser, wird aber durch so einen Filter geschickt. Das heißt, sie filtern alles raus, erstmal aus dem Wasser, haben so eine Art, ja, destilliertes Wasser nicht, aber gefiltertes Wasser und geben dann ganz kontrolliert ihre Mineralien und den Dünger zum Beispiel hinzu, damit sie genau wissen, was bekommen die Pflanzen und nicht irgendwie auch einfach mal Wasser. Und wir wissen ja nicht so genau, welche Mineralien, in welcher, wie viel Kalk und all das wie drin ist, sondern sie wollen das schon sehr, sehr klinisch produzieren, damit sie am Ende auch genau das produzieren, was sie am Ende qualitativ hochwertig, sagen sie, und kontrolliert abgeben. Das ist ja so im Schwarzmarkt auch irgendwie anders. Man steht da unter einer dunklen Brücke, kauft bei irgendwem, den man nicht so genau kennt, woher der sein Zeug hat, weiß man im Zweifel natürlich auch nicht und auch nicht, welcher THC-Gehalt, also Drogenwirkstoff, da jetzt so in welcher Dimension drin ist, ob das vielleicht zusammengemanscht wurde, damit es gestreckt ist oder so. All diese Dinge weiß man am Schwarzmarkt nicht, wenn man in diesem Club ist, weiß man das sehr wohl. Und da muss man auch zu sagen, da sind Fachleute. Der André, der mich da so durchgeführt hat, ist gelernter Gärtner, Zierpflanzengärtner, Aber er setzt sich wohl schon seit vielen Jahren auch mit diesem Thema auseinander.
Woher kam dann die Idee? Hat er dir da was zu erzählt?
Ja, letztlich hat er gesagt, er findet diese Pflanze einfach faszinierend. Das kann man jetzt auch, weiß ich nicht, so und so sehen. Aber er ging wirklich, ich habe ihn ja da erlebt in diesem Raum und er wusste wirklich unheimlich viele Details, wie man die Pflanze pflegt, wo man die zum Beispiel ausgeizt. Also wenn man eine Pflanze, großzieht, dann muss man zwischendurch mal ein paar Triebe abknipsen und er wusste genau welche. Und das ist so ein Detail, wo ich sagen würde, okay, ja, kann man wissen, aber es ist so als Hobby schon sehr intensiv drin. Er wusste, welches Substrat oder welche auf welcher Grundlage die am besten wurzeln, wo man die Wasserabgabe am besten kontrollieren kann. All solche Sachen, das konnte er mir erzählen. Ich bin jetzt Laie und kenne mich nicht so aus. Ich habe einen Garten, aber weiß jetzt über Gärtnern eigentlich auch übers Hobby-Niveau hinaus jetzt nicht so viel. Ein bisschen habe ich mich eingelesen in Sachen Tomaten, aber sonst nichts. So, und der hat echt Ahnung, ne? Hat er sich richtig drauf geschafft und hat auch gesagt, man hat auch Kontakt in die Szene, in Anführungsstrichen, natürlich eher so in die legale Szene jetzt inzwischen, also die Clubs sind durchaus untereinander vernetzt und sprechen miteinander, wie sie es, unter welchen Bedingungen es am besten geht und so, weil das natürlich wichtig ist, um am Ende, ich sag mal, gutes Gras zu produzieren, das dann vielleicht auch auf Dauer die Pflanzen gut wachsen und so, all das ist natürlich für den Club total wichtig.
Ja, zumal als abschließende Frage von mir, es sind alles irgendwie so, klingt nach schwierigen Prozessen, kompliziert und irgendwie super viele Sachen, woran man sich halten muss. Wie schwierig ist das von der Idee oder war das für ihn, wenn er dir das erzählt hat, von der Idee zu kommen zum endgültigen Produkt dieses Clubs?
Ja, ich glaube schon total schwierig, weil die auch nicht wussten, wie kriegen wir unsere Mitglieder zusammen und wie können wir werben, ohne zu werben und wie können wir, weiß ich nicht, unsere Räume aufbauen, was brauchen wir an Material, wie sieht's mit dem Wasserfiltern aus und so super eigentlich komplexe Materie, auch wie finden wir eigentlich eine Immobilie, die uns passt und so, aber all das haben die irgendwie mit großem eigenem finanziellen Einsatz und unheimlich viel Zeit, die sie investiert haben, geschafft. Das waren so 5-6 Leute, Kumpels, die sicherlich vielleicht vorher auch wohl schon mal zusammen einen geraucht haben, aber die jetzt einfach auch versuchen, das irgendwie auf eigene Beine im Rahmen der legalen Möglichkeiten in Deutschland jetzt zu stellen. Und bei allen Gefahren, ich bin jetzt selbst kein Kiffer, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, bei all den Dingen, aber er sagt mir auch, er trinkt zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol, ist jetzt genauso schädlich, ich trinke jeden Abend mal ein Bier oder ein Radler, also kommt schon mal vor, jeden nicht, aber so ein Feierabendbierchen, da bin ich jetzt nicht abgeneigt, so, also insofern, ja. Alkohol ist ja irgendwie auch etabliert, jetzt scheint sich so ein bisschen auch irgendwie dieses Marihuana und so zu etablieren, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich würde dann nur immer einfach sagen, es ist gut, wenn es Fachleute machen, die sich mit ihrem Job da auskennen. Und wenn es eben von Behörden begutachtet, beobachtet wird und wenn man eben Leute dabei trifft, wie den André, der damit auch uns gegenüber offen umgeht. Also er scheut keine Öffentlichkeit, er lässt uns rein, er zeigt uns alles, erklärt uns alles, hat also ganz offensichtlich da irgendwie auch nichts zu verbergen. Das ist schon mal, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen irgendwie.
Ist auf jeden Fall mal ein richtig guter Anfang. Vielleicht kannst du doch noch eine Sache beantworten, gerne. Und zwar, was erwarten die? Also was erwarten die jetzt in nächster Zeit? Also es ist ja gerade erst so, sich am Aufbauen, diese ganze, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Industrie, und es ist ja doch jetzt eher eine Sache der sehr nahen Zukunft, was da auf uns zukommen wird.
Genau, jetzt so im März kommt die erste Ausgabe. Das ist jetzt für die so ein ganz besonderer Schritt. Jetzt so in 2-3 Wochen wollen sie die erste Ernte machen. Dann fangen sie an, das zu trocknen. Die Blüten müssen ja getrocknet werden und können erst dann abgegeben und dann auch konsumiert werden. Und eigentlich hoffen sie, dass sie noch wachsen. Also sie haben jetzt 120 Mitglieder. Sie hatten schon mal über 200, aber da waren ganz viele dabei, die einfach erstmal so rein und dann, ich melde mich mal hier über online, registriere ich mich mal. Aber sobald es dann ums Bezahlen, den Einzug der Beitrag ging, waren die dann ganz schnell wieder weg. So, das ist für die natürlich auch ein bisschen frustrierend. Sie wollen natürlich gerne wachsen, damit sie am Ende sogar auch ein Unternehmen da richtig draus machen können. Im Rahmen des eingetragenen Vereins weiterhin. Aber er hat mir gesagt, die Kalkulation sieht vor, sie dürfen also maximal 500 Mitglieder haben. Sie dürfen an jedes Mitglied im Monat maximal 50 Gramm abgeben. Und wenn sie das erreichen würden, könnten sie damit 30 Vollzeitstellen bezahlen. Also hauptamtlich Angestellte, die damit letztlich ihr Geld verdienen. Gärtner, weiß nicht, was noch alles, Bürokräfte. Und damit sagt er uns auch, ja, dann sind wir ja irgendwie auch ein Wirtschaftsfaktor. Und zwar nicht auf dem Schwarzmarkt, ohne steuerliche Abgaben, ohne behördliche Kontrollen, sondern auf dem sauberen, legalen Markt. Finde ich nachvollziehbar, diese Argumentation. Ob es am Ende irgendwann mal 500 Leute sein werden, ob diese, weiß ich nicht, Vision in Erfüllung geht, muss man mal abwarten. Aber er hat mir auch schon eine Sache angekündigt, die jetzt zum Wochenende vielleicht auch bekannt wird. Da müssen wir weiter dranbleiben. Sie arbeiten wohl bald auch mit einem Forschungszentrum zusammen. Da geht es offenbar um richtige Millioneninvestitionen in derselben Immobilie. Da durfte ich aber jetzt noch nicht zu viel zu verraten und er hat mir selbst auch noch nichts verraten. Also ich glaube, so kommende Woche können wir nochmal nachlegen und nochmal was Neues berichten zum Cannabis Club.
Ich wollte gerade sagen, da kann man ja auch auf jeden Fall nochmal nachlegen und weiter schauen, wie es da so weitergeht. Ich glaube, ich gebe mal fast zurück zu dir und überlasse dir deine Chance, dafür nochmal kurz zu zeigen, was du geschrieben hast.
Ja, genau. Wir haben ein Video gemacht, 15 Minuten ein Interview geführt, einen Rundgang. Da kann man mal reinschauen, wie es da aussieht, wenn man sich das jetzt nicht nach dem Podcast selbst vorstellen konnte. Ich habe eine Geschichte geschrieben, wie dieser Club entstanden ist, wie er sich aufgebaut hat. All das auf RN Plus. Ich würde mich total freuen, wenn ihr da nochmal reinschaut, ihr, die das jetzt gehört habt. Und ich habe auch erklärt, das ist vielleicht auch nochmal eine Randinfo, warum es aus unserer Sicht kein Problem gibt, darüber zu berichten. Das habe ich in einem Kommentar einfach nochmal eingeordnet, weil es natürlich Kritik daran gibt. Ihr könnt doch nicht, die machen doch Drogen und wie könnt ihr so frech sein, darüber so offen zu berichten? Es gibt viele gute Gründe dafür, aber die lege ich dann einfach auf RN Plus nochmal für alle da.
Ganz genau.
Tabea, vielen Dank. Wie war dein Debüt? Wie hat es dir gefallen?
Es war neu. Ich habe es noch nie gemacht und ich fand es total spannend, aber es macht super viel Spaß. Und ich glaube, auch den Rollenswitch haben wir sehr gut hingekriegt.
Ja, das sollen unsere Hörer dann beurteilen. Aber ich finde auch, ich bin ganz zufrieden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste, übernächste, überübernächste und so weiter immer wieder dabei bist.
Immer wieder gerne.
Wenn du gute Themen hast. Bis dahin. Bis tschüss, dahin. Tabea.
Tschüss.
Und damit zum Sport und damit zu den nächsten 5 Minuten mit meinem Freund Lars. Lars Biermann ist da. Hi.
Hi.
Ich grüße dich, Lars. Du hast dich diesmal ja mit einem Thema beschäftigt, wo es darum geht, was kaputt zu machen. Letzte Woche ja irgendwie eigentlich auch schon. Wobei, da ist nichts kaputt gegangen. Da haben wir über Schneeflüge sachfremder Art gesprochen. Diesmal geht es um einen so eine Art Trimm-dich-Pfad oder wie nennt man das heute?
Ja genau, der FC Prolinde nennt das einen Run-Track. Kannte ich bisher auch noch nicht. Gibt es aber schon tatsächlich etwas länger. Damals zur Zeit der Corona-Pandemie haben sie das so ein bisschen abgesteckt auf der Brandheide, weil da durfte man ja nicht Mannschaftssport so machen, wie man es kannte. Also haben sie da so einen Lauffahrt, ich glaube 2,8 Kilometer abgesteckt, den man entlanglaufen kann und später dann, weil sich das eigentlich ganz gut etabliert hat, haben sie aus dem Bürgerbudget Mittel bekommen, um da Schilder aufzustellen mit verschiedenen Stationen, also quasi den Track einmal ausgeschildert, damit sich auch keiner verläuft. Und auf den Stationen gibt es auch so QR-Codes, die man einscannen kann. Und dann gibt es so Fitnessübungen, die einem angezeigt werden. Die wurden damals von Jugendspielern des FC Frohlinde vorgemacht. Und so kann man sie dann quasi nachmachen. Ja, und da ein bisschen Sport betreiben, wenn dass der nicht ständig zerstört werden würde. Und das ist ja.
Das ist jetzt das Thema. Das heißt, das Ding gibt's schon längere Zeit. Brandheide ist ja ein schönes Gebiet. Da hat man einiges umgebaut, den Bach neu verlegt und so rund um den Sportplatz des FC. Was ist denn da jetzt kaputt gegangen?
Ja, ich habe da mit Dirk Werdelmann gesprochen aus dem Vorstand des FC Frohlinde. Er ist erster Kassierer und hat das Ganze so ein bisschen damals die Idee dafür gegeben. Hatte, glaube ich, als das dann auch gebaut wurde, damals noch mit dir gesprochen. Jetzt hat er mit mir nochmal gesprochen über die Zerstörung, die da vollzogen wurde. Also die Schilder werden ständig abgerissen, überklebt, einfach kaputt gemacht. Ja, und da hat er sich ein bisschen drüber aufgeregt, zu Recht, wie ich
kann ich verstehen, ne? Man investiert da irgendwie Herzblut und auch natürlich vielleicht eigenes oder zumindest Vereinsgelder. Du hast von Fördergeld auch gesprochen, aber ja, irgendwie ärgerlich, ne? Wenn man da so ein Herzensprojekt umsetzt und dann gibt es da irgendwelche Deppen, die das aus welchen Gründen auch immer irgendwie zerstören.
Ja genau, ursprünglich waren es ja Fördergelder, aber sie müssen das jetzt schon zum dritten Mal reparieren. Also sie haben es schon zweimal reparieren lassen und das jedes Mal auch aus eigener Vereinskasse bezahlt. Auch jetzt wieder werden sie es aus eigener Vereinskasse bezahlen, dann zum dritten Mal und wenn ich Dirk richtig verstanden habe, auch wohl zum letzten Mal. Also irgendwann reicht es quasi auch. Aber jetzt gehen sie noch mal einen Schritt weiter und wollen das Ganze mit Plexiglas versehen, dass das Ganze ein bisschen geschützter ist und hoffen dann, dass es diesmal länger hält.
Also, liebe Leute, ab nach Frohlinde, Sport treiben. Bald kommt der Frühjahr, dann können wir wieder alle rausgehen und uns fit halten auf dem Run-Track des FC Frohlinde an der Brandheide. Und dafür muss man, glaube ich, nicht mal Vereinsmitglied sein. Einfach hingehen, laufen, ein bisschen Kraftübung machen. Und
genau, ist ja öffentlich. Also, kann man, wenn man spazieren geht, wer das spazieren geht, sieht auch vielleicht die Schilder.
Ja. Das ist dann das Problem mit der Zerstörung wahrscheinlich auch. Alles, was öffentlich ist, wird irgendwie gefühlt ja kaputt gemacht. Wir wollen aber noch über was anderes reden. Auch da geht es um Jugendliche. Du hast ja von Jugendlichen gesprochen, die die Übungen vorgemacht haben. Wir haben einen Jugendlichen, über den wir vor, weiß nicht, 2 Wochen, 1 Woche, 3 Wochen irgendwann schon mal hier im Podcast gesprochen haben. Ja. Lasse Isbruch ist der Name des Junioren-Nationalspielers. Wir haben darüber gesprochen, dass er jetzt in der U17 berufen wurde zum DFB. Wie ist es da jetzt gelaufen? Weil die ersten Spiele waren da ja jetzt.
Ja genau, du sagst schon, unser U-Nationalspieler ist er nämlich jetzt frisch gebacken. Ist da nach Portugal geflogen mit der U17-Nationalmannschaft. Da gab es 2 Spiele und er durfte in beiden ran. Im zweiten,
oh, cool.
Glaube ich sogar in der im zweiten war es, glaube ich, in der Startelf auch. Ja, mit der Nummer 8 auf dem Trikot, ganz stolz, durfte spielen, hat auch in dem Einspiel ja eine Szene mit eingeleitet, ein Pass in die Tiefe, Stürmer wurde dann gefoult, gab 11 Meter und die Deutschen haben getroffen. Also auch da seinen Beitrag geleistet, sagte, war irgendwie wohl am Anfang noch nicht ganz so fit, als er auf dem Platz stand, aber hat sich da richtig eingegroovt und auch dementsprechend dann das Feedback von seinen Trainern erhalten. Sein Vereinstrainer hat gesagt, super Debüt von Lasse da bei der U17-Nationalmannschaft. Und auch sein Trainer bei der Nationalmannschaft hat im Bus mit ihm gesprochen und hat ihm da positives Feedback gegeben. Also ja, können wir uns, glaube ich, immer noch mehr auf ihn freuen, was so von ihm kommt.
Aber bleibt, weiß man jetzt wahrscheinlich aber noch nicht. Ne? Oder wann sind die nächsten Spiele? Gibt es ein großes Turnier? Ist da irgendwas in Aussicht?
Ja genau, ob er dabei bleibt. Ja, es gibt ja immer wieder vor den Länderspielphasen wieder die Nominierung. Wird man dann sehen, aber ja, von dem, was ich so gehört habe und was man da so sehen konnte, kann man davon ausgehen, dass er auf jeden Fall keinen schlechten Eindruck hinterlassen hat. Und er war ja auch der einzige Newcomer im Kader, ne? Also alle anderen wurden schon mal berufen, er war jetzt der neue Mann. Und er hat sich ja auch beim VfL Bochum im letzten halben Jahr richtig gut gemacht, hat sich da zum Stammspieler gespielt. Also ich sehe keinen Grund, warum man ihn nicht nochmal nominieren sollte. Aber ich bin nicht der Trainer.
Also ein neuer hoffnungsvoller Fußballstern am Himmel von Kastorp Rauxel geht auf. Zuletzt war es, glaube ich, wen haben wir jetzt zuletzt nochmal in der Nationalmannschaft?
Chris Führig.
Genau, und davor hatten wir Marc Kruska, der Karriere gemacht hat und so. Also es gibt immer mal wieder neue Kastorp Rauxler.
Gökhan Gül nicht vergessen.
Ah, ja.
Spielt in der Türkei, aber vergisst man ab und zu mal,
weil ja, er nicht
so in unserem Bundesliga-Kosmos auf dem Schirm ist, aber spielt auch in der Super League, macht da auch eine richtig gute Figur.
Also Kastorp Rauxler können durchaus kicken und das auch im Profibereich. Also vielen Dank, du bleibst an den Themen dran und wir hören dann wieder voneinander. Lars, danke dir.
Jo, ciao.
Gerne hätte ich euch jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge 125 auch noch total viele Veranstaltungstipps gegeben. Aber ehrlich gesagt, mir ist nur einer aufgefallen. Und zwar Sonntag in der ASG-Aula. Da ist Tanztee. Von 16 bis 19 Uhr geht es dabei zur Musik von DJ Mike Sheen aufs Parkett. Der Eintritt zu der Veranstaltung, die nach der Premiere Mitte Dezember jetzt zum 2. Mal stattfindet, ist frei. Der DJ soll Oldies und moderne Klassiker auflegen, sagt der Veranstalter Christian Reder. Bei der Premiere war übrigens auch Frank Schmidt-Hutten mit von der Partie. Das ist der Mann, der die stadtweit bekannte Tanzschule Schmidt-Hutten seit Jahren und Jahrzehnten betreibt. Es waren auch viele weitere Gäste von 16 bis über 80 Jahren da. Und jetzt für die nächste Veranstaltung am Sonntag von 16 bis 19 Uhr ist sogar ein Überraschungsauftritt angesagt. Aber ist eine Überraschung. Also wir wissen auch nicht, worum es da genau geht. Es gibt vor Ort jedenfalls kalte Getränke, Tee, Kaffee und Waffeln sowie Krebs. Also wer tanzen möchte, ist vielleicht am ASG genau richtig. Und damit war es das schon mit den Terminen. Ich würde sagen, den Rest des Wochenendes verbringt ihr am besten einfach damit, euch bei rn.de/Kastrop über die neuesten Dinge des Tages, der Woche, des Monats zu informieren. Da gibt's auf jeden Fall unheimlich viel Lesenswertes und damit ihr keine interessante Geschichte verpasst, habe ich euch in den Shownotes meine Tipps zu dieser Folge zusammengestellt. Naja, ihr wisst, wir arbeiten weiter dran, Kastrop Rauxel lebenswert zu machen, indem wir genau hinschauen, was hier passiert und Transparenz herstellen in vielerlei Hinsicht. Ich danke euch, wenn ihr unser Angebot wahrnehmt, wenn ihr uns unterstützt bei unserer Arbeit und wenn ihr unseren Podcast einfach mal jemandem weiterempfehlt. Wir würden uns total freuen über neue Hörer an dieser Stelle und verbleiben in diesem Sinne mit einem herzlichen Glück auf.